in dieser EGW-Gemeinde. Und das war eine Gemeinde, die gewachsen ist auf dem Land aussen. Nicht ein grosses Einzugsgebiet, also nicht grosse Ortschaften, viel kleinere Dörfer und Weiler. Aber die Menschen haben sich hergezogen gefühlt, weil in dieser Gemeinde Jesus gelebt hat und der Heilige Geist gelebt hat. Und das ist für mich auch gerade eine gute Überleitung zu der Predigt von heute, was um den Heiligen Geist geht. Weil ich merke, sie haben ihre Gemeinde das auch gefördert gehabt. Dass die Menschen nicht Angst müssen haben vor dem Heiligen Geist. Nicht, dass es etwas Diffuses ist und etwas Komisches, sondern ganz natürlich, ganz normal, so wie Gott in unser Leben gehört, so wie Jesus in unser Leben gehört, ist der Heilige Geist als dritte Person, als dritte göttliche Person von dieser Dreieinigkeit auch ein Teil davon gewesen. Und sie haben auch dürfen, nebst Schwierigem, wie jetzt auch die Andrea, haben sie aber auch viel Wunder dürfen erleben, viel Heilungen, viel Wiederherstellungen, viel auch Aufbruch. Und in dem Sinn, schon um sie dann zu hören, wie sie das erlebt hat, was sie alles erlebt hat, ist sicher auch eine Ermutigung. Also in dem Sinn auch nochmal herzliche Einladung. Und vielleicht kennen ihr gerade Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, die mit Verlust, mit Tod, mit Krankheit zu kämpfen haben, dann wird sicher der Anlass mit ihr, was ist jetzt der Sonntagmorgen mit ihr, wird dann der sicher eine Hilfe sein. Unsere Predigerreihe, wo wir drinnen sind, hat jetzt der letzte Teil heute. Bisher haben wir die 6 oder die 5 Ausrüstungsgegenstände von dieser Waffenrüstung von Gott angeschaut miteinander. Der Gurt von der Wahrheit, der Panzer, der uns Gerechtigkeit von Gott gibt, die Schuhe, die uns ausrüsten, um das Evangelium weiterzutragen, der Schild, der Glaube, der uns schützt vor den Angriffen von Satan und der Helm vom Heil, der uns bestätigt, Jesus ist unser Retter, er ist unser Erlöser. Er gibt uns das, was wir brauchen für unser Leben. Und heute der letzte Teil von dieser Reihe. Greift zu dem Schwert. Also machen wir es. Oh, das hat ein rechtes Gewicht. Greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist nicht der Todesstoß, sondern dieses Schwert ist das Leben, könnte man sagen. Das Wort Gottes will mir verbinden. Ein Schwert, das ist eine Angriffswaffe, verbinden wir mit Kampf. Und mit Kampf heisst es auch mit Tod. Das Schwert vom Geist ist aber das Leben. Jetzt noch vielleicht eine kurze Erklärung, was das für ein Schwert ist, das der Paulus gemeint hat. Das ist jetzt in der längeren Version. In dieser Zeit hatten sie auch eine Kurzversion, die Römer. Ein Kurzschwert, etwa einen guten halben Meter lang mit der Klinge. Doppelschneidung auf beiden Seiten. Und es ist eher Verteidigungs- und Angriffswaffen im Nahkampf gewesen. Also du hast nicht eine grosse Reichweite gehabt mit 60 cm, sondern wenn es Mann gegen Mann ist gegangen. Aber es war in der Regel nicht geeignet zum Angreifen, sondern es war mehr der Angreifer abzuwehren mit dem Schwert. Und du hast es erwähnt, Beat, das Schwert kommt oftmals vor in der Bibel, auch im Neuen Testament. Und auch Jesus redet vom Schwert, Matthäus 10, 34 folgende sagt er, und man höre und staune, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und das ist eine Irritation, wenn man das aus dem Wort, aus dem Mund von Jesus hört. Warum sagt Jesus das so? Das ist Matthäus 10, 34. Folgende. Ich werde noch darauf eingehen, warum, aber der Petrus hat das wörtlich genommen. Erinnern wir uns an die Phase Gründonstieg oben. Die Jünger sind versammelt mit Jesus. Jesus weiß, jetzt geht es als Letzte. Jetzt wird er dann ausgeliefert, abfinden. Und da kommt der Trupp, Tempopolizei, mit den obersten religiösen Behörden, die kommen und wollen Jesus stellen, gefangen nehmen. Und dort schreitet der Petrus ein. Er packt sein Schwert, das er hat. Vielleicht hat er sogar die Aussage von Jesus im Hinterkopf gehabt. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Und er packt sein Schwert und schlägt ja auf einen von diesen Soldaten, von diesen Polizisten ein. Hat der Petrus etwas missverstanden von dem Ganzen? Was hat denn Jesus, weil Jesus bremst ihn und dann sagt, steckt eure Schwerter ein, es ist nicht Zeit zum Kampf. Das Schwert, das Jesus meint, ist nicht die Waffe an und für sich, um auf Menschen loszugehen, sondern das Schwert, das Jesus meint, das sind Reaktionen von Menschen auf ihn selber. Sprich, wenn jemand sagt, ich nehme Jesus in mein Leben auf, ich will mit ihm leben, er ist neu der Herr in meinem Leben, und seine Frau oder sein Ehepartner sieht das gar nicht, seine Eltern sehen das gar nicht, die Kinder sehen das gar nicht, was passiert? Es dringt wie ein Schwert in eine Familie, in eine Hausgemeinschaft, in eine Ehe. Es gibt Spaltung in ein vertrautes Leben, in einen vertrauten Haushalt hinein. Das Schwert dringt quer durch Familienbande hinein. Und da muss man sagen, Jesus ist dort klar und ehrlich, er macht den Leuten nichts vor. Nichts Himmelblaues oder Rosenrotes, wo er ihnen verspricht, sondern sagt, schaut, das wird Realität sein. Es wird sein, dass der Vater gegen Sohn und der Sohn gegen Vater, dass die Tochter gegen die Mutter, Mutter gegen die Tochter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter, dass sie einander werden, findlich gesinnt sind. Und jetzt, wenn ihr mal in eure Vergangenheit zurückgeht, wie war das gewesen, wo ihr, von dem Moment an, wo ihr gesagt habt, ich lebe jetzt mit Jesus, sind da alle wirklich so happy gewesen in eurem Umfeld? Klar, wenn eure Eltern sind gläubig waren, ist das nicht das Problem gewesen. Aber es gibt ja noch mehr als die Eltern, es gibt vielleicht noch Verwandtschaft. Hättet ihr nicht selber vielleicht müssen erleben, wie so wie ein Schwert in eine Familie und in eine Verwandtschaft hineindringt, weil ihr ernst mit Jesus gemacht habt? Oder ihr habt es bei jemandem aus eurem Freundeskreis erlebt? Würdet ihr das heute wieder machen? Klar, euch zu Jesus positionieren. Mit dem Risiko, dass gewisse Beziehungen könnten Schaden nehmen. Jesus weiß ja natürlich auch um das, dass Beziehungen könnten Schaden nehmen und dass Menschen sich distanzieren von uns. Was er nicht will, ist, dass Familien auseinanderbrechen, dass Ehen auseinanderbrechen, aber es kann passieren. Er fordert nicht dazu auf, dass wir Familien zerstören. Aber was er fordert ist, die Beziehung zu Jesus steht über allen anderen Beziehungen. Das ist nicht eine einfache Botschaft, das muss man auch verdauen. Das heisst aber auch nicht der Freipass, dass wir die anderen Beziehungen dürfen vernachlässigen. Wir sollen alles uns Mögliche tun, im Frieden mit unseren Nächsten zu leben. Das ist jetzt mal die Situation in unserem geordneten Land. Aber gehen wir mal in die muslimische Welt. Wenn dort ein Sohn in einer angesehenen Familie plötzlich daherkommt und sagt, ich folge jetzt Jesus noch. Sagen wir, das ist im Irak, in Bangladesch, in Syrien. Ja. Wenn er Glück hat, kommt er mit dem Leben davon, aber er wird mit Schimpf und Schande davongejagt und enterbt. Wenn eine Tochter aus so einer Familie kommt und sagt, Mami und Papi haben Jesus als mein neuer Herr und Erlöser gefunden, dann findet sie keine Mame. Und meistens werden sie umgebracht. Mit den Frauen hat man dann noch weniger Erbarmen als mit den Männern, die zum Glauben kommen. Das ist bittere Realität in vielen Ländern. Und der Preis, den die zahlen, den Jesus in ihr Herz aufnehmen, ist sehr, sehr hoch. Und gleich machen sie es. Warum machen sie es? Weil sie merken, Jesus ist mein Leben. Weil sie auf Gottes Wort vertrauen. Weil Gottes Wort wahr ist. Hier haben wir ja die Beschreibung über das Schwert. Das Schwert ist das Wort von Gott. Und wenn wir das Wort von Gott, wenn wir die Bibel aus wahr anschauen und sagen, jawohl, es ist von Gott inspiriert, es ist von Gott eingehaucht. Gott hat den Autoren den Auftrag gegeben, zu schreiben, in seinem Namen und in seiner Autorität und durch seinen Geist inspiriert. Und nichts von diesem Wort darf man wegnehmen und nichts dazu tun. Also die Ernsthaftigkeit von Gottes Wort, die hier durchkommt. Und bildhaft gesagt, bedeutet, dass das, was Jesus redet, jedes Wort, das er sagt, das uns überliefert ist, ist aus dem Herz von Gott gekommen. Also Jesus hat kein unnützes Wort gesagt, das nicht von Gott her wäre. So viel klar, so viel deutlich, so viel autoritär ist Gottes Wort. Da haben wir zwei weitere Aussagen aus dem Neuen Testament. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Eine andere Übersetzung sagt, kraftgeladen. Das Wort von Gott ist nicht Papier. Ist nicht einfach nur so Buchstaben. 1500 Seiten, oder wie viel es ist. Es ist kraftgeladen. Ja. Hast du das schon mal erlebt, dass es in deinem Leben Kraft bedeutet hat, das Wort? Oder ist es für dich mehr ein Buch? Für die Menschen ein Teil auf dem Büchergestell? Oder ist es ein Teil von deinem Leben, wo wie eine Sprengladung Dynamit in dein Leben hineingeht. Nicht damit du explodierst, sondern damit du Kraft für deinen Alltag bekommst. Und es ist wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also, da ist eine Wirkung drin. Eine Auswirkung in dein Leben. Das Wort von Gott soll eine positive Auswirkung in deinem Leben haben. Wie ein zweischneidiges Schwert oder schärfer als jedes Schwert. Das heisst, die Bedeutung schärfer als jedes zweischneidige Schwert, ein zweischneidiges Schwert, das dringt durch alles durch. Also wenn das einer in dich reinstößt, dann kommt das hinten wieder raus, weil es so scharf ist. Wenn Gottes Wort so scharf ist oder noch schärfer, dann dringt es auch in unser Innerstes hinein. Das heisst, in unsere Seele, in unser Herz. Aber nicht, um uns zu zerstören und kaputt zu machen, sondern damit es lebendig wird. Also wenn Gott sagt, ich will dein Innerste erreichen, dann nicht, um dich fertig zu machen, sondern um dich aufzubauen, dass du kannst aufblühen, dass du kannst wiederhergestellt werden, dass du kannst geheilt werden, dass es dir wohl tut, dass es dir gut tut. Das soll die Bedeutung von dem Schwert, von dem Wort Gottes in dir innen sein. Und die zweite Stelle, Offenbarung 1,16, aus dem Mund von Jesus ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Dort hat Jesus an Johannes den Auftrag gegeben, was er hört und sieht, soll er aufschreiben im letzten Buch der Bibel. Also der Johannes hat Jesus ganz intensiv erlebt und eben mit einer glasklaren Botschaft. Denn Jesus hat nachher in seinem Leben selber erlebt, was es wert ist, mit dem Wort von Gott unterwegs zu sein, dass das lebt in ihm. Die Phase, in der er erlebt, 40 Tage in der Wüste, wo er geschwächt war körperlich, nicht gegessen hatte, nicht getrunken. Und dann hat er erlebt, wie Satan genau in dieser schwächen Phase auf ihn ist losgekommen und das wollte er ausnutzen, brutal, und ihn gewinnen für seine Anliegen und ihn versucht hat und zur Sünde gegen Gott hat wollen verführen. Und Jesus tut nicht auf argumentieren und auf diskutieren. Er hat das wohl können. Was er macht, ist, er tut Zitat von der Bibel Satan entgegenhalten. Also er braucht das Wort von Gott, das eben so ein zweischneidiges Schwert ist. Er sagt Satan, es steht geschrieben. Und dann gibt er ihm mehrere Zitate, was zu tun ist und was nicht in dieser Sache. Und da ist Satan geschlagen. Satan kann viel ausrichten gegen uns, aber er kann nichts ausrichten gegen das Wort von Gott, das wahr ist, das echt ist, das lebendig ist. Das hat Jesus gewusst und darum hat er so gehandelt. Und ich denke, auch uns muss es so gehen, wenn wir merken, wenn wir angegriffen werden, wenn wir versucht werden, wenn die Sünde uns packt, wenn Menschen uns fertig machen, dass wir uns auf Gottes Wort berufen und sagen, aber es steht geschrieben, Gott hat es gesagt, Jesus hat es gesagt, es ist uns überliefert und wenn ich der Bibel vertraue und Jesus vertraue, dann glaube ich an das, was da steht und dann benutze ich die Worte und stelle die Satan oder anderen Menschen gegenüber und sage, so steht es und darauf vertraue ich. Die Bibel ist mein Retter. Das, was in der Bibel steht, ist meine Rettung, ist meine Erlösung. Ich habe gerade kürzlich ein kurzes Beispiel gelesen von einem Mann in den USA. Das ist noch eindrücklich. Der war in einem grösseren Hotel Portier gewesen, also der, der Türen bewacht am Ein- und Ausgang. Und der hat auch Nachtschichten gehabt. Und er hat immer eine Bibel bei sich gehabt. Hat er immer bei sich gedreht. Eine Taschenbibel, ein Neues Testament. Die hat er immer so sein Vesto da drinnen gehabt. Und einmal, als er seine Nachtschicht anfängt, gerade angefangen hat, ist ein Verrückter ins Hotel reingestürmt, hat die Pistole gezückt und einfach auf ihn geschossen. Unvermittelt, er gar nichts machen, zack, ist der Schuss ab. Und die tödliche Kugel, die für sein Herz bestimmt wäre, ist in seiner Tasche, die Bibel, in seinem Neuen Testament, bleiben stecken. Und er hat dann das von einem Ort auch bezeugt und gesagt, mein Leben ist gerettet worden vom Wort von Gott. Das Wort von Gott hat mein Leben gerettet. Einerseits, dass er schon vorher als Christ sein Leben Jesus hat übergeben, aber auch ganz praktisch, ganz physisch, mit dieser tödlichen Kugel, die ihn vor dem Tod bewahrt hat. Das müssen wir uns immer auch im Hinterkopf behalten. Gott will unser Lebensretter sein. Wollen wir das auch? Und an Paulus ist es wichtig, dass wir immer mehr auch von Gott lernen kennen. Darum schreibt er auch den Epheser an mehreren Stellen im Brief, wie wichtig ist, dass wir Gottes Geist kennen. Epheser 1,17 schreibt er, ich bete darum, also er betet für den Epheser, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Das Anliegen von Paulus ist, der Geist vor Weisheit und vor Offenbarung, also Gottes Geist, soll in euch leben. Und das ist genau das, jetzt sind wir beim Heiligen Geist, wo Jesus der Jünger hat gesagt im Voraus, ich lasse euch nicht allein, ich schicke euch den Geist von der Wahrheit. Er wird euch in der Wahrheit leiten, er wird euch zeigen, wer ich bin, er wird euch klar machen, wer Gott ist. Jesus hat also die Jünger immer wieder etappenweise darauf vorbereitet. Und dann ist der Moment gekommen, den Beat gelesen hat, Apostelgeschichte 2. 50 Tage nach Ostern. Pfingsten, Pentekoste heisst 50, der 50. Tag nach Ostern. Darum gibt es das Wort Pfingsten eigentlich. Das war eigentlich ein jüdisches Fest gewesen. Ein jüdisches Fest, wo man die Erstlingsgabe von der Ernte, also dort im Frühling, das, was man schon können ernten im Frühling, hat man als Erstlingsgabe Gott gebraucht als Opfer. Aus dem Alten Testament heraus. Shavuot nennt sich das. Sie ist das verbunden damit, dass Gott ihnen als Volk Israel einmal die 10 Gebote gegeben hat am Sinai. Dort, wo Gott mit Feuer und mit Donner am Volk begegnet ist, dass es ihnen durch Mark und Bein ist und die Knochen gefahren, dass sie am liebsten davon wären, weil sie so Angst hatten, aber Gott ist dort mit Macht und Herrlichkeit seinem Volk begegnet. Und jetzt, 50 Tage nach Ostern, wieder das Feuer, aber ein anderes Feuer vom Himmel, Feuerzungen auf den Menschen, die dort versammelt waren. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist, ohne dass es ein Tor gekrüselt hat. Vielleicht haben sie eine graue Durchwelle gehabt. Feuerzungen auf den Köpfen der Menschen. Und es wird berichtet, ein Brausen, wie von einem Sturm. Aber jetzt haben die Menschen nicht Angst gehabt, sondern sie haben Ehrfurcht bekommen. Ein Staunen, was passiert jetzt mit uns? Was geht hier ab? Und dann hat es der Petrus gebraucht, der die Erklärung gegeben hat, dass eben, wo die Leute dann, die Jünger in den verschiedenen Sprachen anvorreden, dass sie nicht besoffen sind schon am Morgen früh. Sondern man hat gesagt, jetzt tritt Gott in euer Leben. Wo Jesus in dein Leben ist getreten. Hast du Feuer auf dem Dach gehabt? Oder auf deinem Kopf? Ist er heiß geworden? Ist es dir kalt geworden? Oder ist gar nichts passiert? Ja. Wohlverstanden, es gibt nicht eine bestimmte Aktion, wo man sagen kann, wenn es so war, dann war es richtig. Für die Situation dort in Jerusalem war es richtig, dass das Feuer vom Himmel von Gott kam. Er hat seine Herrlichkeit auf 3000 Leute gelegt an diesem Tag. Wie schön, wenn das in unserem Land an einem Tag passieren dürfte, wo 3000 Leute aufs Mal Jesus lernen können. Halleluja, das wäre wunderbar. Das wäre Erweckung oder ein Teil von Erweckung. Wir freuen uns ja schon, wenn es eine Person betrifft, oder? Auch das, ab jeder einzelnen Person. Jedenfalls hat der Petrus das zum Anlass genommen, deutlich zu erklären, was es für die Menschen bedeutet. Was sie zu tun haben jetzt. Der Paulus nimmt das später auf, wenn er den Epheser im ersten Kapitel geschrieben hat. Ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Ein paar Wörter habe ich unterstrichen, die wichtig sind. Gott hat euch der Heilige Geist gegeben und euch sein Siegel aufgedrückt. Also, wir müssen nicht etwas Bestimmtes machen, damit wir den Heiligen Geist bekommen. Mal, ein paar Sachen müssen wir doch machen. Korrektur. Jetzt wird es heavy, passet auf. Erster Punkt, hören. Ihr habt gehört. zweiter Punkt ist, ernst nehmen. Das Glauben, was Jesus sagt. Dass er unser Herr wird sein, dass er unser Erlöser ist, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Buße tun, das heisst, anerkennen, dass ich nicht vollkommen bin, dass ich sündig bin, dass ich Fehler habe. Bereuen und die Sünden Jesus herlegen am Kreuz. Die Vergebung, die Jesus uns zuspricht, in Anspruch nehmen. Und dann passiert die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Also er drückt uns sein Siegel auf, nicht sichtbar auf die Stirn oder so, aber ins Herz. Er drückt uns wie das Siegel ins Herz, um zu sagen, wenn du zu mir willst gehören, wenn du mich einlädst in dein Leben, ich komme gern. Ich komme gern in dein Leben. Und dann schreibt der Paulus, der Epheser, und dann müsst ihr, wenn das passiert, müsst ihr nachher nicht mit der eigenen Kraft strampeln. Du musst dich nachher nicht anstrengen, um ein guter Christ zu sein, um fromm zu sein, um Gott beweisen, dass du es schaffst. Nein. Er schrieb den Epheser, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Und das ist der Heilige Geist. Lasst ihr vom Heiligen Geist Kraft geben, weil ohne Jesus können wir nichts tun. Wo verhebt, wo auf Tour verhebt. Ich will nicht das versinnbildlichen an einem Beispiel, wie das ist mit dieser Kraft. Vor ein paar Jahren waren Barbara und ich mal in Norddeutschland in der Ferien. An der Nordsee, noch bei Holland. Was ist typisch für die Nordsee? Nicht nur. Wie? Es luftet immer. Immer. Windstill? Nein. Wind ist normal. Also, und wir wollten eine Velotour machen. Der Vermieter von unserer Ferienwohnung hat zwei Velo gesagt, nehmen wir die, machen einen schönen Ausflug, es ist gutes Wetter, aber es hat Wind. Das haben wir auch gemerkt. Er hat uns um die Ohren gepfiffen. Hat er uns einen Tipp gegeben. Wenn ihr startet am Morgen, dann fahrt zuerst gegen Wind. Dass nachher, wenn ihr langsam ein bisschen müde seid und am Nachmittag retour kommt, dann kommt ihr mit dem Rückenwind heim und dann ist alles prima. Und wir denkt, super, das ist ja nie heimisch, dann weiss ich, das läuft. Also sind wir auf die Drahtesel gestiegen. Das eine Velo war ein Eingänger und das andere ein Dreigänger. Einfach, dass man sich das vorstellen kann. Wisst ihr noch so ein bisschen die älteren Päbigen? Velo. Und das war anstrengend. Und das hat hart gehabt. Und das war mühsam gewesen, gegen den Westwind zu fahren. Aber die Landschaft war herrlich, die Sonne hat geschonen, es war wunderbar. Und dann nach der Mittagspause gegessen, haben wir uns gefreut auf die Rückfahrt. Eine ähnliche Route, retour wieder in die entgegengesetzte Richtung. Mit dem Schub, mit dem Rückenwind, wo er uns gesagt hat, wo wir dann werden haben. Ich habe gemeint, jetzt ist die Anstrengung vorbei. Aber der Wind hat dort gehabt. Das haben wir dann gemerkt, als wir wieder auf dem Velo waren. Und dann haben wir seitlichen Gegenwind gehabt. Und das war wieder ein Krampf. Und das war mühsam. Wir sind ja schon daheim angekommen. Aber das haben wir dann gespürt in den Beinen. Und er hat dann gefragt, und wie war die Fahrt? Haben wir gesagt, sehr windig. In beide Richtungen. Und er hat gesagt, ach ja, das kann schon mal passieren. Okay. Und dann habe ich gemerkt, wenn du strampelst und machst gegen Wind und die eigene Kraft, irgendwann geht sie dann. Sie lässt noch, sie geht aus und so. Mit dem Heiligen Geist soll es eben nicht so sein. Er will der Wind in unserem Rücken sein, der uns die Kraft gibt, der uns vorantreibt, der uns ermutigt, der uns sagt, hey, ich bin da, Jesus schaut zu, der macht dir nicht ständig Sorgen. Komm mit deinen Problemen, leg mir sie her, ich will dabei stehen. Ich löse nicht alles auf Knopfdruck, aber ich trage dich durch. Ich lasse dich nie allein. Das ist die Verheißung von Jesus. Ich bin immer bei dir. Und wir meinen oft, das schaffe ich schon selber. Aber wem wollen wir uns damit beweisen? Wir tun höchstens unsere Kräfte ruinieren, unseren Körper. Das ist nicht die Absicht von Jesus. Die Waffenrüstung von Gott anziehen heisst, er gibt uns alles, was wir brauchen. Alles, was nötig ist. Er gibt uns Kräfte, die wir brauchen. Er schützt uns gegen Feinde. Und er legt den Heiligen Geist in uns hinein, dass wir in dieser Kraft vom Heiligen Geist in unserem Leben dürfen unterwegs sein. Und ich frage dich, hast du die Kraft vom Heiligen Geist schon jemals richtig in Anspruch genommen für dich? So eine Evangelisation und Vorträge und so gibt es immer am Schluss noch einen Aufruf. Wer will das Leben mit Jesus anfangen? Kommt euch sicher bekannt vor. Kommt vorne zur Bühne, heisst es in der Regel. Tretet her. Und ein Teil von diesem Aufruf ist dann der, der in der Regel gesagt wird, und lass du den Heiligen Geist in dein Leben ein. Dass er die neue Kraft in deinem Leben wird sein. Vielleicht hast du das noch gar nie erlebt, noch gar nie gehört in dieser Form, dann würde ich dir das gerne hier vorstellen. Und wenn du findest, das will ich jetzt für mich gerade so einfach heute fixieren. Heute an dieser Pfingsten 2021, ich für mich ganz persönlich, egal was die anderen denken, aber ich will das wie für mich, dann biete ich dir das jetzt an. Nämlich eine kurze Erklärung dazu, dass der Heilige Geist heute noch genauso gleich wirkt wie dann vor 2000 Jahren. Dass er uns ein neues Leben geben will und seine Kraft täglich in uns innen will wirken. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und wenn das in deinem Sinn ist, das Gebet, du musst es nicht laut nachbeten, aber du kannst es wie innerlich mitgehen, innerlich für dich festmachen und der Heilige Geist einladen, dass er die treibende Kraft in deinem Leben darf sein. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht allein gelassen hast. Du, Herr, hast versprochen, dass du uns Stellvertreter schickst, dass du den Heiligen Geist schickst. Du hast das Versprechen gehalten. Du hast es wahr werden. Und ich bin so froh, dass wir von deiner Kraft, von deiner Liebe immer wieder neu dürfen erfasst werden. Ich danke dir auch für das Angebot, das du gemacht hast, dass wir jederzeit zu dir kommen können. Und die dürfen einladen in unser Leben. Du klopfst an der Tür von unserem Herz, damit wir auftun und damit wir die reinlassen in unser Leben. Und so bitte ich dich, Herr, jetzt einfach für jedes Einzelne, der heute da ist und den Eindruck hat, es wäre gut für mich, die reinzulassen in das Leben. Die reinzulassen, Heilige Geist, in das neue Leben. So, ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du das bei jedem machst, der sich das wünscht. Ich bitte dich, dass du jedes Herz, das offen ist für dich, erfüllst mit deiner heiligen Kraft. Ich bitte dich, Jesus, dass du die Geist sendest in uns alle und dass unsere Herzen erfasst werden von deiner göttlichen Kraft. Ich bitte dich um das Erfülltwerden vom Heiligen Geist. Nicht, dass die Gefühle uns dominieren, sondern dass du, Jesus, als ganze Person mit deinem Geist uns erfüllst. Ich bitte dich darum, dass wir alle aus deiner Kraft dürfen leben. Nicht aus eigener Anstrengung, sondern aus dir. Ich bitte dich für die, die dich einladen in dein Leben jetzt, in ihr Herz, dass du Jesus einziehst in dein Herz. Danke, Heiliger Geist, dass deine Kraft uns belebt, Tag für Tag. Amen. Ich habe auch von den letzten drei Predigten wieder eine Zusammenfassung geschrieben. Sie liegen hinten auf. Auch noch von der vorderen Serie sind auch noch ein paar dort, von den ersten drei und jetzt von 4 bis 6, die ihr gerne mitnehmen könnt. Dann singen wir ein Lied miteinander.